Taxpod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Taxpod-Folge. Wieder mit EU-rechtlichem Einschlag. Wir möchten uns in dieser versprochen wieder kurzen Folge beschäftigen mit der Whistleblower-Richtlinie und der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in das deutsche Gesetz, im Hinweisgeberschutzgesetz, dessen Verkündung jetzt unmittelbar bevorsteht und das letzte Woche beschlossen wurde. Und dazu sind wir hier wieder in der klassischen EU-Runde, würde ich fast sagen, versammelt. Es sind Thomas Sendke bei uns und natürlich Jens, du auch. Seid gegrüßt, ihr beiden, und einen guten Morgen.
Moin, moin, hallo zusammen.
Genau, ich glaube, ich will gar nicht viel vorwegnehmen an der Stelle. Jens, ich denke, du solltest wieder die Einführung machen. Was haben wir hier für ein System? Was bringt die Whistleblower-Richtlinie? Wer muss, darf, wann reden? Wer nicht? Was ist der Hintergrund des Ganzen und was sind die Rechtsfolgen? Ich glaube, du gibst den Aufriss und dann starten wir einfach los.
Genau, gerne, Götz. In der Tat, vielleicht auch vor die Klammer gezogen, weil du jetzt so eingeleitet hast, die Whistleblower-Richtlinie ganz allgemein. Also wir werden natürlich jetzt hier nicht allgemein über die Whistleblower-Richtlinie sprechen, sondern schon den Fokus auf das Steuerrecht legen. Immerhin machen wir einen Taxpod und deswegen soll das Steuerrecht und der Bezug im Grunde zu dieser Richtlinie da im Fokus stehen. Und man muss ja sagen, wenn wir von der Whistleblower-Richtlinie sprechen, dann müssen wir sagen, das ist jetzt Gesetz geworden. Vor knapp anderthalb Wochen hat der Bundestag sich damit beschäftigt und der Bundesrat und beide Institutionen haben letztlich das Gesetz jetzt hier verabschiedet. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt und dann ist das Gesetz. Ja, was will das Gesetz? Ja, das Hinweisgeberschutzgesetz auf Deutsch oder Whistleblower-Richtlinie hat im Grunde zwei Ziele. Ja, einmal geht es darum, Kanäle zu schaffen, in denen halt eben sogenannte Hinweisgeber Hinweise geben können. Ja, das ist das eine. Und Thomas, kannst du vielleicht ein bisschen näher dazu berichten, was das soll. Und das andere ist, diese Personen dann entsprechend zu schützen. Ja, also dass im Grunde Personen, die davon Gebrauch machen und Geheimnisse offenlegen, eben vor Repressalien geschützt werden sollen. So, das will ich jetzt in der Sache gar nicht bewerten. Was man, ich glaube, schon mal auch vor die Klammer ziehen kann, ist, dass jetzt mal jedenfalls bezogen auf das Steuerrecht, wir das Gefühl haben, dass das schon insgesamt das EU-Steuerrecht sich schon eben, ja, ich will nicht sagen in die falsche Richtung entwickelt, aber jedenfalls in keine gute Richtung entwickelt. Wenn wir mal gestartet mit dem EU-Steuerrecht, mit einem starken Liberalisierungsansatz. Wir haben viel Freiheit für die Steuerpflichtigen, für Unternehmen. Ja, und der Trend geht jetzt eher dahin, eben von diesen Liberalisierungsgedanken und Liberalisierungsrichtlinien wie Mutter-Tochter-Richtlinie, Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie, Umwandlungen, dass wir jetzt immer mehr dazu kommen, von DAC 1 bis DAC 185 im Grunde Missbrauch zu bekämpfen und hinter jedem Strauch im Grunde dort Missbrauchsgefahren zu sehen und im Grunde die Missbrauchsbekämpfung ja in den Stand des EU-Rechts jetzt gehoben wurde. Ja. Und das ist ein bisschen eine Schieflage und die wird natürlich jetzt dadurch auch noch weiter geschützt, also diese Schieflage, durch die Whistleblower-Richtlinie. Ja. Und man mag gute Dinge verfolgen im Einzelfall, ja, wenn es um Geldwäsche geht, kriminelle Dinge, ja, die Unternehmen machen. Ja, da mag es Fälle geben, wo das sinnvoll ist. Im Steuerrecht allerdings muss man sich natürlich schon fragen, wenn ich hier einen Verstoß habe gegen das Steuerrecht, sei es harmonisiertes oder nicht harmonisiertes. Thomas, kannst du gleich mal sagen, was dann eigentlich der Anwendungsbereich ist. Der deutsche Gesetzgeber ist da wieder mal über hinausgegangen. Da muss man sehen, dass im Grunde jedermann, ja, Hinweise letztlich hier auf Verletzung von steuerlichem, materiellem Steuerrecht, aber auch von Verfahrensrecht geben kann. Und um ein Beispiel zu machen, wenn es um DAC 6 geht und vielleicht sogenannte aggressive Steuergestaltung oder vielleicht auch nur Verletzung bewusst oder unbewusst von materiellem Steuerrecht, dann können Finanzbeamte, Richter, Staatsanwälte, ja, können geschützt letztlich von ihrem Recht aus der Whistleblower-Richtlinie, dem Hinweisgeberschutzgesetz Gebrauch machen. Und ich vielleicht mal eine Anekdote dazu. Ich hatte vor 2,5, 3 Wochen einen Termin mit der Betriebsprüfung, hatten wir so einen Auftakttermin für ein großes Unternehmen. Ja, war der Vorsteher da und Sachgebietsleiter. Da haben wir so über allgemeine Entwicklungen unterhalten und habe ich ihnen erzählt, dass künftig das Steuergeheimnis eigentlich für die gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Also wenn sie wollten, können sie halt auch alle möglichen Dinge, ihre Steuerpflichtigen betreffend, an die Öffentlichkeit bringen. Die Irritation war relativ groß, ja, weil man natürlich sehen muss, gerade für Finanzbeamte ist ja letztlich das Steuergeheimnis ist ja wirklich eigentlich die heilige Kuh. Ja? Und im Grunde, wie kann ich gemerkt, dass diese heilige Kuh im Grunde geschlachtet worden ist. Und wir sprechen gleich darüber, ob es vielleicht dann doch noch Schutzbereiche für einzelne Personengruppen gibt. Aber ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen. Ja, Finanzbeamte können das am Ende machen. Ja. Für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare sprechen wir gleich. Ja, Thomas, und dann vielleicht kurz zu dir rüber. Kannst du dir mal erzählen, was ist eigentlich im Anwendungsbereich der das Hinweisgeberschutzgesetz.
Genau, sehr gerne. Da übernehme ich doch direkt mal. Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, der Unionsgesetzgeber auch gesehen hat, dass auch im steuerrechtlichen Bereich diese Whistleblower in der Vergangenheit auch dazu beigetragen haben, Gesetzesverstöße oder irgendwelche Missstände aufzudecken. Wenn wir uns an LuxLeaks, an die Panama Papers, aber im deutschen Kontext zum Beispiel auch an Cum-Ex erinnern oder selbst dieser Ankauf von Steuersündern-CD, da waren in irgendeiner Weise auch immer Whistleblower beteiligt. Und man hat dann wohl erkannt auf unionsrechtlicher Ebene, dass der Schutz dieser Hinweisgeber bislang unzureichend war, was, glaube ich, im Ausgangspunkt auch nachvollziehbar ist. Aber wie immer kommt es dann auf die Details und vor allen Dingen die Abwägung im Einzelfall an, weil es kommen natürlich da oder sind verschiedene Interessen oder Abwägungskriterien, die da in Ausgleich zu bringen sind. Jedenfalls sieht die Richtlinie, du hast es ja richtig gesagt, im Wesentlichen diese zwei Regelungsbereiche vor: Unternehmen, aber auch Behörden, also auch der Staat selber muss jetzt eine effektive Meldeinfrastruktur schaffen für diese Whistleblower. Das können interne oder externe Meldekanäle sein. Die zweite wichtige Säule ist halt der Schutz dieser Whistleblower vor Repressalien. Das kann alles Mögliche sein, von der Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder Mobbing im Arbeitsverhältnis bis hin zu Geheimhaltungspflichten, die verletzt werden und dieser Verstoß dagegen auch die strafrechtliche Verantwortung, die ist da halt dann sozusagen dann ausgenommen. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, auch zum Beispiel das Steuergeheimnis, was ja grundsätzlich auch strafrechtlich geschützt ist, das würde auf einmal dann gar keine Rolle mehr spielen. Und das ist insbesondere deshalb auch im Steuerrecht relevant, weil sowohl der sachliche als auch der persönliche Anwendungsbereich sehr, sehr weit ist. Wenn man mal auf die Richtlinie guckt, die schützt jetzt erstmal nur vor allen Dingen dann halt Verstöße gegen das Unionsrecht, was halt logisch ist, eröffnet den Mitgliedstaaten aber gleichzeitig die Möglichkeit, darüber hinauszugehen, was der deutsche Gesetzgeber auch gemacht hat. Aus steuerrechtlicher Perspektive ist jetzt in der Richtlinie, werden einmal Verstöße gegen finanzielle Interessen der Union geschützt. Da wir ja wissen, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer zu einem gewissen Teil zu den Eigenmitteln der Union gehört, wäre also zum Beispiel schon mal sämtliche Verstöße gegen das Mehrwertsteuerrecht wären erfasst. Gleiches gilt auch für Binnenmarktvorschriften, insbesondere halt die harmonisierten Vorschriften im Bereich der Körperschaftsbesteuerung. Da können wir also an Mutter-Tochter-Richtlinie, Zinslizenzeinkünfte-Richtlinie, ATAD, jetzt auch die neue Mindestbesteuerungsrichtlinie denken. Und du hast es eben schon angesprochen, Jens, auch die DAX 6 ist ja eine Binnenmarktvorschrift. Und das heißt, da besteht zumindest mal die Gefahr, dass auch Verstöße gegen die DAX 6 halt auch vom sachlichen Anwendungsbereich erfasst sind. Und Verstöße gegen Wettbewerbsbeihilferecht, wissen wir auch, das Beihilferecht hat ja im Steuerrecht auch seine Wirkung entfaltet. Gerade wenn es um Tax Rulings und so weiter geht, wäre das also genauso umfasst. Und der deutsche Gesetzgeber hat daran angeknüpft und gesagt, okay, klar, das muss ich umsetzen, aber natürlich noch in einem weiteren Umfang. Und zwar geht jetzt das nationale Hinweisgeberschutzgesetz nochmal in doppelter Hinsicht über diese Vorgaben hinaus. Und zwar werden nicht nur Verstöße jetzt gegen das Körperschaftssteuerrecht oder Mehrwertsteuerrecht erfasst, sondern auch Gewerbe- und Einkommenssteuer, soweit jeweils Gewinneinkünfte betroffen sind. Und das Ganze gilt auch nicht nur bei Verstößen in Bezug jetzt auf Körperschaften, sondern auch Personenhandelsgesellschaften, weil da eine Differenzierung, und ich glaube, das kann man im Ausgangspunkt aus deutscher Sicht auch nachvollziehen, nach Auffassung des Gesetzgebers da nicht sachgerecht gewesen wäre. Aber man sieht auch, wie weit das gehen kann, nämlich auch bei Vereinbarungen, die darauf abzielen, sich jetzt in irgendeiner Form in missbräuchlicher Hinsicht einen steuerlichen Vorteil zu verschaffen, soll die Richtlinie oder das Hinweisgeberschutzgesetz eingreifen. Das heißt insbesondere auch bei einem Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO. Und wir wissen ja, wie schwer da auch die Grenzziehung im Einzelfall ist. Das überträgt sich natürlich jetzt hier auch auf diese Richtlinie und das Gesetz. Ja, und in persönlicher Hinsicht, du hattest es schon angesprochen, sehr weiter Anwendungsbereich schon durch die Richtlinie selbst vorgegeben und im nationalen Recht dann auch so umgesetzt. Das heißt, es müssen immer, das muss man vielleicht nochmal betonen, das müssen immer Informationen sein, die im beruflichen Kontext erlangt worden sind. Und dann gilt das Ganze dann aber sowohl für Arbeitnehmer als auch für selbstständig Tätige. Das heißt, sowohl Angestellte als auch selbstständig Tätige, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer werden erfasst und genauso aber Beamten, also Finanzbeamte, Finanzrichter. Es gibt aber einige Ausnahmen und darüber wollen wir uns, glaube ich, jetzt ein bisschen intensiver dann mal unterhalten.
Genau, vielleicht bevor wir zum persönlichen Anwendungsbereich kommen, Thomas, hier vielleicht noch zum sachlichen Anwendungsbereich. Wie ist das eigentlich mit anderen Steuerarten? Ich meine, es gibt ja einige, die auch noch so, ich sag mal, in Teilen mit harmonisiert sind, wie zum Beispiel die Alkoholsteuer. Da wäre mein Gefühl, auch wenn die jetzt zwar praktisch nicht relevant ist, nur um das Beispiel zu bringen, dass es eben noch andere Steuern gibt, die jedenfalls einen gewissen Harmonisierungsgrad haben. Die werden sicher mit erfasst sein. Und wie ist das mit so Steuern wie Grunderwerbsteuer?
Genau, also soweit das nicht harmonisiert ist, ist das tatsächlich dann von der Richtlinie selber nicht umfasst, weil die sich vor allen Dingen auf die Verstöße gegen das Unionsrecht konzentriert. Und auch im nationalen Recht ist sowas tatsächlich jetzt nicht erfasst, sondern man hat sich da vor allen Dingen auf die Gewinneinkunftsarten dann konzentriert. Das heißt Körperschaftssteuer, Einkommenssteuer, Gewerbesteuer kann man mal so grob festhalten. Ja.
Okay. Das Interessante in der Tat ist dann der persönliche Anwendungsbereich. Du hattest das gesagt, da ist eigentlich jeder Mann hier im Grundsatz erstmal erfasst und auch geschützt. Und mit geschützt meinen wir eben, dass er von diesem Recht aus dem Hinweisgeberschutzgesetz Gebrauch machen kann und dann nicht nur die Kanäle nutzen, sondern auch persönlich vor diesen Repressalien geschützt ist. Das heißt, um es nochmal zu wiederholen, auch Finanzbeamte, Staatsanwälte, Richter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Und an sich auch Ärzte. Ja, und man fragt sich natürlich dann schon, kann das eigentlich richtig sein? Ja, es gibt ja ein bestimmtes Vertrauensverhältnis auch eben gerade zwischen solchen Berufsgruppen, ja, also zwischen gerade den Freiberuflern, ja, und ihren Mandanten, und ob ist da nicht ein besonderer Schutz. Ja, und vor allem gibt ja eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht. Geht die vielleicht insoweit dann vor, Thomas? Ja, also das wäre die Frage. Also können sich im Grunde Mandanten, die zu einem Steuerberater gehen, sich künftig darauf verlassen, dass die Daten, die bei dem Steuerberater landen, dass die auch bei ihm bleiben. Ja? Und wie ist das mit Angestellten dieses Steuerberaters, Schrägstrich Rechtsanwalts? Sind die auch gebunden? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist, glaube ich, auch für uns aus unserer Perspektive die entscheidende Frage, denn Mandanten, die zu uns kommen, verlassen sich natürlich zu Recht darauf, dass die Informationen, die uns übermitteln und die wir für die Beratung brauchen, dann auch wirklich vertraulich bleiben und nicht weitergegeben werden. Und dass da tatsächlich eine Kollision stattfinden kann, hat der Unionsgeber auch selber erkannt. Jetzt muss man sagen, die Whistleblower-Richtlinie verpflichtet natürlich keinen dazu, im berufsrechtlichen Kontext irgendwelche Informationen offen zu legen. Aber allein, dass es halt diese Legitimationsgrundlage dafür gibt, stellt natürlich schon einen Eingriff in diese anwaltliche Verschwiegenheitspflicht dar. Und deswegen sieht tatsächlich die Richtlinie selber auch eine Bereichsausnahme zum Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht vor. Entscheidend ist aber, dass überhaupt dann nach Unionsrecht oder nach nationalem Recht dann auch wirklich ein Schutz dieser anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht besteht. Und da können wir, glaube ich, noch mal ganz kurz dran anknüpfen, was wir in unserem letzten gemeinsamen Textbot schon mal besprochen haben, als es um die DAX 6 ging. Da haben wir ja das aktuelle Urteil des EuGH aus Dezember 22 besprochen. Und da hatte der EuGH ja nochmal betont, dass im Unionsrecht, die Union hat natürlich keine Kompetenzen für das Berufsrecht, aber wir haben auf jeden Fall immer mal die Unionsgrundrechte und die schützen diese anwaltliche Verschwiegenheitspflicht im Unionsrecht, und zwar einmal durch Artikel 7 Grundrechtecharta, der schützt unter anderem die Vertraulichkeit der Kommunikation in einer Beratungssituation. Und dann später gelagert in der konkreten Verteidigungssituation haben wir auch noch Artikel 47, das Recht auf ein faires Verfahren. Das wird immer immer dann relevant wären, wenn es jetzt schon konkret um einen Steuerstreit zum Beispiel vor Gericht geht. Und wichtig war, dass der EuGH da betont hat, okay, sowohl die Existenz als auch natürlich der Inhalt dieser Kommunikation ist geschützt durch die Unionsgrundrechte. Und der EuGH hat ja auch betont, wie wichtig halt auch diese Stellung des Rechtsanwalts und die Unabhängigkeit als Organ der Rechtspflege in einer demokratischen Gesellschaft ist. Und das heißt, es schützt gerade eigentlich nicht nur jetzt mal individuell den Rechtsanwalt und den Mandanten, sondern darüber hinaus auch die Rechtspflege allgemein. Und das gibt dem natürlich ein besonderes Gewicht. Und jetzt muss man sagen, jetzt müssen wir natürlich wieder in so eine Abwägungssituation kommen, denn der EGMR hat gesagt, wieso kommen wir jetzt zum EGMR, da sage ich jetzt gleich noch was zu, aber dass halt auch der Whistleblower selber sich auch auf Unionsgrundrechte berufen kann. Und zwar stelle ich da auf den EGMR ab, weil der hat sich bislang nur damit befassen müssen. Der EuGH hat dazu selber noch nichts gesagt. Aber wir wissen ja, die Unionsgrundrechte sind halt stark angelehnt auch an die Europäische Menschenrechtskonvention. Und da guckt man schon sehr genau auch, was der EGMR entscheidet. Und da war es jetzt so, dass in einem relativ aktuellen Verfahren, da ging es unter anderem auch um die Verurteilung eines der Whistleblowers, der in diese LuxLeaks-Geschichte in Luxemburg verwickelt war, da hat der EGMR nochmal festgestellt, dass diese strafrechtliche Sanktionierung da nicht rechtens war und gegen das Recht des Whistleblowers auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit verstoßen hat. Und dieser Schluss jetzt von der Europäischen Menschenrechtskonvention auf die Unionsgrundrechte ist relativ kurz, weil insofern jetzt diese Unionsgrundrechte tatsächlich da auch der EMRK entsprechen. Und das hat jetzt bei Rechtsanwälten grundsätzlich mal zur Folge, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf der anderen Seite der Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Mandant und Rechtsanwalt kollidieren können. Und wie hat der Unionsgesetzgeber diesen Konflikt aufgelöst? Er hat gesagt, die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht geht hier vor. Und ich glaube, das finden wir auch absolut überzeugend. Denn ich hatte schon gesagt, Rechtsanwälten kommt in einer demokratischen Gesellschaft diese wichtige Bedeutung für die Unabhängigkeit der Rechtspflege zu. Das heißt, es werden gerade nicht nur Individualinteressen geschützt. Und gleichzeitig versteht sich die Union ja auch zunehmend als Rechtsgemeinschaft. Und ich glaube, auch vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass man sagt, diese anwaltliche Verschwiegenheitspflicht, die darf auch nicht durch diese Whistleblower-Richtlinie angetastet werden.
Aber ganz praktische Frage vielleicht noch, Jens, du hattest das schon angedeutet. Ist das wirklich nur der Rechtsanwalt, der dann ausgenommen ist, oder wie ist das mit seinen Angestellten?
Genau. Also nach dem Gesetz ist das erstmal der Rechtsanwalt im Ausgangspunkt, und das sind aber auch die Personen, die mit ihm im vertraglichen Verhältnis an den Dingen arbeiten. Ja, das heißt, auch unsere Mitarbeiter, ja, die auch keine Berufsträger sind. Ja, also auch nicht fachliche Mitarbeiter, unsere Assistentinnen, ja, die können auch nicht den Schutz der Whistleblower-Richtlinie für sich in Anspruch nehmen. Ja. Und am Ende aller Tage eben nicht als Hinweisgeber hier auftreten. Ja, die entscheidende Frage ist natürlich, was ist mit anderen Berufsträgern? Ja, was ist mit Steuerberatern, was ist mit Wirtschaftsprüfern? Die Frage ist diskutiert worden, auch im Vorfeld der Gesetzgebung hier. Und man muss sehen, der Richtliniengeber hat sich ausdrücklich dagegen entschieden. Ja, und der deutsche Gesetzgeber am Ende aller Tage auch. Ja. Das heißt, der Steuerberater genießt hier die Privilegien des Hinweisgeberschutzgesetzes und ist anders als die Rechtsanwälte eben nicht davon ausgenommen. Österreich hat das anders gemacht. Österreich hat gesagt, das ist irgendwie komisch. Ja, irgendwie Steuerberater sind sowas Ähnliches wie Rechtsanwälte, eben aber nur im Bereich des Steuerrechts. Und deswegen hat man hier die Steuerberater in Österreich den Rechtsanwälten gleichgestellt. Das hat man in Deutschland nicht gemacht. Ja, das heißt, um es mal kurz zu machen, wenn ein Mandant jetzt den Schutz bei einem Steuerberater Wirtschaftsprüfer sucht, muss er damit rechnen, ja, dass der Steuerberater Wirtschaftsprüfer unter dem Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes die vertraulichen Daten öffentlich macht.
Und ich meine, das Thema ist ja tatsächlich mit den Angestellten viel, viel größer wahrscheinlich. Also selbst wenn du die größte Vertrauensbeziehung zu deinem Steuerberater hast, kann der natürlich noch so sehr sagen, ich werde dich auf keinen Fall anzeigen.
Das ist eine zweite Frage, Götz. Also man kann sich ja fragen, also wenn im Grunde künftig jetzt auch Mandanten zu uns kommen, ja, also bei uns im Team jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch Steuerberater bei uns im Team, also nur Steuerberater, nicht auch Steuerberater und Rechtsanwälte, Ja, und dann würde man, wenn ein Mandant kommt und sagt, also das hätte ich gerne ausgeschlossen, ja, und wenn hier ein Steuerberater mitwirkt, dann hätte ich gern vertraglich ausgeschlossen, dass diese Rechte in Anspruch genommen werden. Und Thomas, wir hatten das mal andiskutiert. Geht das eigentlich? Also kann man letztlich das vertraglich ausschließen? Wir finden das eigentlich gut, aber du schüttelst schon den Kopf. Wahrscheinlich wird man am Ende aller Tage, auch mit Blick auf die Entscheidung, die du gerade zitiert hast, ja, wenn wir dann wahrscheinlich so ein Steuerberater, der sagt, ich mache das nicht und geht dann trotzdem, nimmt von seinem Recht Gebrauch zu Whistleblowing, der EGMR wird ja eben sicher da oder wahrscheinlich da entsprechenden Schutz gewähren. Ist jedenfalls so dein Gefühl.
Ja, und gewesen, man ja. muss auch ganz klar sagen, also der deutsche Gesetzgeber hat es jetzt auch nochmal im Hinweisgeberschutzgesetz klargestellt. Das heißt, es ist kein dispositives Recht, sondern dieser Schutz ist zwingend und ich kann insbesondere nicht durch irgendwelche Parteivereinbarungen davon abweichen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht in irgendwie Arbeits-, Dienst- oder Werkvertrag dann irgendwie reinschreiben zugunsten dieser geschützten Personen, vereinbaren wir hier zwischen den Parteien, dass dieser Schutzbereich der Whistleblower-Richtlinie oder des Hinweisgeberschutzes nicht gilt. Das heißt, auf dem Weg kommen wir da nicht so richtig weiter.
Was ich mir allerdings gefragt habe, ist, also du hast ja gesagt, Ausgangspunkt ist, man muss jetzt so Infrastruktur schaffen und dann sind die Whistleblower geschützt. Wenn ich das jetzt mal eigentlich für unsere Kanzlei oder so große Big Four mich mal frage, eigentlich müssten wir jetzt ja auch in unserer Kanzlei überlegen, da im Grunde solche Infrastrukturen zu schaffen. Ja, und das kommt mir schon ein bisschen komisch vor, weil wir natürlich hier Rechtsanwälte und Steuerberater zusammenarbeiten. Und wäre es nicht denkbar, Thomas, dass man sagt, mit Blick auf die Regelung, dass man sagt, wenn Rechtsanwälte mit anderen, also vertraglich zusammenarbeiten, Personen, dass die dann eben entsprechend wie ein Rechtsanwalt zu behandeln sind und dann eben nicht unter den Schutz der Whistleblower-Richtlinie fallen, mit anderen Worten, meine Partner, die eben nicht Rechtsanwälte sind, sondern Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, mit denen bin ich ja vertraglich verbunden, nämlich über einen Partnerschaftsvertrag. Und ist es dann so, dass wenn ich in so einer Partnerschaft dann eben einen Rechtsanwalt habe und alle zusammenwerkeln, dann nicht sozusagen alle in dem Sinne, im positiven Sinne aus meiner Sicht jedenfalls infiziert, dass sie dann eben nicht whistleblowen dürfen?
Also finde ich auf jeden Fall einen interessanten Gedanken, weil dieser Gedanke der interprofessionellen Berufsausübungsgesellschaften, der ist ja im deutschen Berufsrecht auch diskutiert worden und da hat man ja entsprechende Regelungen geschaffen und man hat ja zum Beispiel Rechtsanwälten auch ausdrücklich durch die Bundesrechtsanwaltsordnung auch die Möglichkeit gegeben, gemeinschaftliche Berufsausübung zum Beispiel mit Steuerberatern zu machen und da war unter anderem damals auch ausschlaggebend, als dieses Gesetz eingeführt wurde, dass man gesagt hat, okay, Rechtsanwälte und Steuerberater unterliegen hier vergleichbaren Verschwiegenheitspflichten. Dann ist es natürlich super kontraproduktiv, wenn man das jetzt durch die Hintertür des Hinweisgeberschutzes teilweise dann hier wieder auflöst. Ich glaube, man muss tatsächlich hier sogar einen Punkt vorher ansetzen und sagen, ist das Gesetz so, wie es jetzt erlassen wurde? Und das wäre natürlich ein bitterer Befund, aber ist das überhaupt verfassungskonform, so wie es gerade ist? Und ihr hattet es ja eben schon richtig angesprochen. Es ist ja die Frage, hätte eigentlich der Unionsgesetzgeber oder jedenfalls mal der nationale Gesetzgeber auch eine Ausnahme für andere steuerrechtsberatende Berufe vorsehen müssen? Und da sind wir ja der Meinung, ja, das hätte passieren müssen. Auf unionsrechtlicher Ebene ist das tatsächlich ein bisschen problematischer, denn wenn man da in die Unionsgrundrechte reinschaut, dann wird man da nicht ja, fündig werden. Anders als bei den Rechtsanwälten gibt es da noch keine Rechtsprechung zu und wahrscheinlich wird man auch konstatieren müssen, dass dieses besondere Berufsbild der Steuerberater etwas ist, was jetzt nicht in allen 27 Mitgliedstaaten gleichermaßen bekannt oder auch anerkannt ist, sondern das ist vielleicht eher was wir in Deutschland, in Österreich, in einigen anderen Ländern noch kennen, aber vielleicht nicht wirklich in allen Staaten. Und dann wäre die spannende Frage, hätte denn der Unionsgesetzgeber das jedenfalls mal sehen müssen und sagen müssen, naja, gut, wir räumen hier den nationalen, den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen hier ein gewisses Wahlrecht ein und geben denen die Möglichkeit, an ein nationales, an eine im nationalen Recht verankerte Verschwiegenheitspflicht anzuknüpfen. So hat man es ja zum Beispiel bei der DAX 6 gelöst und das hätte ich hier auch überzeugender gefunden. Aber man hat es gerade nicht gemacht. Jetzt könnte man schon sagen, ist deswegen die Richtlinie vielleicht im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitssatz und so weiter, dann ist das ein Verstoß gegen die Unionsgrundrechte. Aber da wissen wir auch, Vorrangig ist erstmal immer eine unionsrechtskonforme Auslegung, bevor ich jetzt mit der Richtlinie selber anfange. Und damit verlagert sich das Ganze sozusagen auf die zweite Ebene, nämlich die Frage, hätte Deutschland dann jedenfalls was für den Schutz der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hier tun müssen? Und da ist natürlich dann erstmal immer die Frage, ermöglicht die Richtlinie selber überhaupt das, also räumt die den Mitgliedstaaten einen begrenzten Handlungsspielraum ein, ja?
Also die Frage ist ja am Ende aller Tage, ob man sich darauf verlassen will. Ja, deswegen hatte ich ja gerade versucht, im Grunde über diese vertragliche Regelung und so, wie du es so recht dargestellt hast, im Grunde muss ein gleiches Schutzniveau in so einer Partnerschaftsgesellschaft gelten. Das wäre schon komisch, wenn dann plötzlich die Steuerberater hier andere Wege gehen als Rechtsanwälte. Und das hätte insgesamt, glaube ich, auch so eine Partnerschaftsgesellschaft schon eine komische Rückwirkung, wenn einer unserer Mitpartner, Berufsträger, die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sind, hier Dinge machen, die man vielleicht so jetzt nicht unbedingt...
Die Sozietäten werden dann später so ausgestaltet wie so Schafherden, wo man immer irgendwie so eine Ziege drin hat, die dann so die Disteln essen muss. Eine Rechtsanwaltsziege.
Ja. Aber es ist natürlich es ist vom Ergebnis natürlich absurd, das muss man schon sagen. Und es ist auch im Gesetzgebungsprozess ist es ja kritisiert worden. Also auch die Rechtsanwaltskammern, die Wirtschaftsprüfer, die haben alle schon gesagt, okay, das kann nicht sein. Das führt im Endeffekt zu einer Art auch Zwei-Klassen-Beratung auch im Steuerrecht, weil Rechtsanwälte ausgenommen sind und die Mandanten sicher sein können, dass die Informationen dann da auch wirklich vertraulich behandelt werden, während das jetzt bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern gerade nicht gewährleistet ist. Natürlich haben die es immer noch selber in der Hand, ob man jetzt davon Gebrauch macht oder nicht, aber dass der Gesetzgeber überhaupt diese Möglichkeit einräumt, ist aus unserer Sicht auf jeden Fall dann schon mal ein Verstoß und aus unserer Sicht, wie gesagt, am Ende sogar verfassungswidrig.
Ja, aber vielleicht hat er es ja sogar bewusst gemacht. Ja, wir haben das ja kürzlich jetzt hier letzte Woche in Wiesbaden diskutiert auf dem Podium und interessanterweise ist ja hier wieder eine weitere Richtlinie im Anmarsch. Jedenfalls wird die diskutiert, die im Grunde den Berufsstand der Steuerberater unter Generalverdacht mal stellt. Ja. Und also vielleicht ist das tatsächlich auch aufgrund der Vorstellungen eben über die unterschiedlichen Berufsstände innerhalb der EU vielleicht tatsächlich bewusst. Vielleicht zum Abschluss noch ein Hinweis zu DAX 6. Da hatten wir ja darüber berichtet, ja, dass auch hier in dem Fall Rechtsanwälte besonderen Schutz genießen können, insbesondere wenn sie dann eben sich von den Mandanten nicht von der Verschwiegenheitspflicht befreien lassen. Und wir hatten damals berichtet, dass in Frankreich ein Verfahren noch anhängig war, das dann eben mit Blick auf die Entscheidung, die wir in Belgien hatten, dann erledigt wurde. Es gibt jetzt ein weiteres Verfahren in Belgien, wollten wir darauf hinweisen, dass eben insgesamt an DAX 6 und Verhältnis zu Rechtsanwälten rüttelt, ja, also insgesamt die Anzeigepflicht für Rechtsanwälte in Frage stellt. Und wir berichten darüber, sobald letztlich diese Entscheidung des EuGH durch ist.
Top.
Sagen wir vielen Dank.
Perfekt. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.